Traditionell einmal im Jahr aufnehmen, im März.
Ja, geplant ist natürlich einmal pro Woche oder so, aber es kommt immer was dazwischen.
Wir haben einmal im Jahr Spiele gespielt und jetzt ist mal wieder das Bedürfnis da, dass wir
darüber über diese
Spiele reden. Ich glaube, diesmal kann man ganz gut so ein bisschen zusammenfassen, dass uns Walking Simulator sehr gepackt haben. Kann das sein?
Das kann sein, also ich würde jetzt mich nicht als Fan bezeichnen oder so, aber die haben halt, die legen natürlich Wert auf was anderes, als man normalerweise spielt und deswegen sind sie schon was Cooles, Frisches.
Aber wenn ich auf unsere Liste gucke, das macht ziemlich viel, also ziemlich viele der Spiele sind Walking Simulator.
Ja, bei dir.
Gerade jetzt spielen wir zusammen, nicht nur ich, Rapture.
Everybody.
Everybody's Gone to the Rapture von The Chinese Room. Und ja, wie gefällt dir das? Wie gefallen dir Walking Simulator? Weil ich weiß noch, du warst ein bisschen nicht ganz so aufgeschlossen am Anfang. Oder zumindest fandst du es, glaube ich, unfair, dass sich Walking Simulator oftmals im Wettbewerb befinden mit richtigen Spielen.
Das war, ja, kann schon sein. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil für mich ist halt Gameplay immer noch das Bestimmende für ein Spiel. Und Walking Simulators haben das ja nicht.
Ja gut, du meinst jetzt Gameplay, wo du nicht nur durchläufst und Texte liest und die Szene interaktiv wahrnimmst, sondern auch selbstbestimmendes Element bist. Oder wie würdest du das definieren?
Was definieren?
Naja, dieses Gameplay-Ding, was dir dann fehlt.
Ja, naja, mir wäre es wichtig, wenn ich schon ein Spiel einreiche bei einem Spielwettbewerb, dass es dann natürlich auch um das Spielen geht und nicht um unbedingt natürlich auch um die Story oder Grafik. Oder.
Aber das ist ja immer die Frage, warum man das eigentlich trennen muss, wenn denn Walking Simulator eigentlich auch cool sind.
Letzten Endes hängt es vom Wettbewerb ab. Ich sage nicht, dass es getrennt werden muss. Das ist einfach nur meine persönliche Präferenz.
Okay.
Ich will da auf keinen Fall sagen, der Friedrich, der hasst wieder alle, die nicht seinem Diktat des perfekten Spiels entsprechen. So ist es nicht.
Okay, dann muss man vielleicht dazu sagen, für die dich nicht so gut kennen, dass dir, glaube ich, das Gameplay-starke Spiel, es gibt ja immer diese Ausprägung, einmal auf der linken Seite geht es sehr, oder auf der rechten, also auf der einen Seite sind das ja die sehr narrativen Spiele und auf der anderen Seite sind das die sehr, wie sagt man, Ludo, die spielerischen Spiele, die viel Gameplay haben und dazwischen kann man wie ein Slider hin und her rücken und bei dir sind die Spiele dann doch öfter auf der spielerischen Ebene, während ich, glaube ich, eher erzählerische Spiele stark finde.
Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Also ich muss sagen, ich mag natürlich die Kombination einfach. Nur Spiel, das ist, dann gehst du in Richtung von Casual Games und Spiele, die rein abstrakt sind.
Ja, das kann
sind.
Aber auch Tetris sein oder eben. Du spielst ja oft Rätselspiele, die trotzdem...
Ja, aber meine persönliche Präferenz ist, wenn ich hier quasi, welche Spiele würdest du mit auf die Insel nehmen, so. Dann wären das hauptsächlich Spiele, die das beides sehr gut kombinieren, wie sagen wir mal Deus Ex oder System Shock 2 oder sowas, die für mich beides haben, eine sehr starke erzählerische Komponente, aber eben auch das Ganze garnieren oder sagen wir es mal, die das halt stark reinbringen, dass man eben auch gefordert wird durch das Gameplay.
Aber ich finde es immer noch komisch, dass du das John Blow Spiel nicht gespielt hast. Name ist mir entfallen.
The Witness.
The Witness. Weil das ist, ja, würde ja genau deinem Anspruch, glaube ich, gerecht werden.
Ich muss zugeben, ich habe The Talos Principle angefangen, das für mich ähnlich ist. Und ich habe es noch nicht fertig gespielt. Und da wollte ich nicht noch einen First-Person-Puzzle-Game dieser Art.
Was war der Grund?
Naja, du hast es jetzt dann auch gekauft und gespielt. Ich sah da jetzt keinen Grund.
Das Pärchenproblem ist, wenn du das spielst, dann...
Das stimmt nicht ganz.
Ich kenne das mal, das zu spielen, weil ich schon so viel draus gesehen habe.
Das stimmt teilweise. Du hast mir dann auch viel erzählt, aber es ist halt auch einfach mal nicht so ein billiges Spiel.
Puzzle erzählen ist ja...
Weiß nicht, für mich ist das dann sofort ein Grund weg, das zu spielen, weil ich habe auch gern dieses Pionierhafte, das erste Mal betreten und so. Und letzten Endes ist das Spiel auch einfach nicht so sehr billig. Es kostet halt einiges und da fand ich, naja, das müssen wir jetzt nicht beide kaufen, wenn es einer von uns hat, finde ich es okay. Ich habe genug andere Spiele. Das
damals gemacht.
Ja, das ist aber auch ein Spiel, das eben wieder Erzählung und Gameplay so stark kombiniert, dass ich es eh auf
jeden Fall spielen wollte. Eines der wenigen Spiele, die wir beide wirklich gleichzeitig gespielt haben und die wir beide gekauft haben und die wir beide mehr oder weniger mochten.
Ja, und das trotzdem kein Multiplayer-Spiel ist.
Ja. Okay.
Aber gut, bei eben das ist halt so eine Sache. Das ist total nonlinear, Skyrim. Das kann jeder auch für sich spielen. Du entdeckst ganz andere Sachen als ich in dem Spiel.
Naja, das
geht bei solchen Fall. Spielen wie Puzzle-Rätsel.
Bei Walking Simulator geht das nicht, das stimmt. Oder okay, Witness ist kein Walking Simulator. Aber um mal wieder auf den Anfang zurückzukommen.
Ja.
Aber einen, den wir beide mochten, wobei du hast das Spiel nicht gespielt, sondern wir haben die Doku geguckt, ist That Dragon Cancer.
Ja.
Wollen wir darüber mal reden? Ich meine, du hast das Spiel nicht gespielt.
Ich weiß gar nicht, wie das... Ich weiß auch nicht, ob ich es spielen würde, ehrlich gesagt.
Weil es dir zu... Also vielleicht nochmal das zu sagen. Ich meine, ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören werden, die zwei Zuhörer, die wir vielleicht haben...
Drei.
Werden wahrscheinlich der Dragon Cancer kennen, aber es geht um im Prinzip die Verarbeitung von einer Familie über ihren krebskranken Jungen. Und das Spiel wurde entwickelt in der Zeit, in der der Junge noch gelebt hat. Und im Prinzip während der Entwicklung ist der Junge gestorben und darum geht es auch in dem Spiel.
Mhm.
Also über seinen Hirntumor und wie die Familie damit umgeht, was im Prinzip bei so einer Krebsbehandlung so ein bisschen passiert.
Ja.
Und zusammen haben wir dann die Doku gesehen, die wirklich wahnsinnig gut gemacht ist.
Ja, auf der Screenshake.
Auf der Screenshake in Antwerpen in Belgien.
Genau.
Und es gab auch einen Kickstarter dazu, wo man die unterstützen konnte und konnte dadurch auch an die Doku kommen. Wir haben die unterstützt und haben uns die Doku runtergeladen. Ich glaube, das ist so ein Film, den würde ich auch gerne mit meinen Eltern mal gucken, um denen einfach zu zeigen, hey, das können Spieler auch und das ist das Thema.
Jo, wenn es mal deutsche Untertitel dafür gibt.
Ja. Ich meine, gut, du hast ja so ein bisschen gesehen, wie das Spiel funktioniert. Ich meine, im Spiel hast du halt, im Prinzip ist es wieder ein Walking Simulator. Wir müssen noch über den Begriff reden. Im Prinzip ist es ein Walking Simulator. Es hat aber voneinander getrennte Szenen, die bestimmte Themen aufgreifen. Und ja. Die Interaktion ist relativ eingeschränkt. Meistens hat man kann zwar sich oftmals frei bewegen, aber es hat so Interaktionspunkte.
Also bei dem Spiel denke ich, dass die Interaktion nur dafür da ist, damit man eben das näher begreift. Ansonsten hätte es auch ein linearer Film sein können. Aber einfach, dass man so ein bisschen mitfiebert.
Naja, man nimmt ja quasi die Rolle des Vaters ein.
Genau.
Meistens.
Ja.
Und das macht es ja schon sehr speziell. Vor allem nochmal besonders krass, weil alle Beteiligten, also der Entwickler des Spiels, der Vater von dem Jungen und seine Frau, die Mutter von dem Jungen, sprechen ja die Rollen selbst und ich glaube, die Kinder übernehmen auch die Rollen. Und dadurch geht das ja nochmal besonders nah, weil man merkt, okay, sie sind zwar keine professionellen Sprecher, aber doch sehr emotional und es ist ihr Kind, über das sie reden. Man sieht ja auch in der Doku ein bisschen, wie die darüber reden, ob das emotional genug ist oder ob die das so diskutieren.
Mhm.
Ich fand das halt schon ziemlich krass, weil du bist ja quasi live dabei, wie einerseits die Familie dieses Problem bewältigt, also wie der Umgang mit dem Kind passiert und gleichzeitig wie der Vater oder die Familie darüber nachdenkt, wie sie daraus ein Spiel machen.
Jo, und das Ganze dann auch begleitet von einem Kamerateam, das könnte ich überhaupt nicht.
Halt, aber ja, überall. Es hat halt was extrem Voyeuristisches gehabt. Irgendwie warst du natürlich dankbar, dass du dabei sein konntest, weil es war ja irgendwo schon wertvoll, das zu sehen, wenn auch traurig oder erschreckend oder weiß ich nicht. Gleichzeitig hatten die irgendwie einen ziemlich coolen Umgang, teilweise, einen sehr offenen, aber teilweise auch einen erschreckend offenen, der eben teilweise schon in diese Richtung ging, von wegen, ich will jetzt nicht sagen, sich verkaufen, aber sich ja so zur Schau stellen.
Ich glaube, sobald du ein persönliches Spiel machst, das eine persönliche Geschichte erzählt, machst du das automatisch.
Und dich selbst natürlich als Figur reinbringst, das muss man ja auch sehen. Weil das Kind ist ja wirklich nach dem Joel modelliert.
Genau.
Also der Junge, der Mann, also die sind ja wirklich so nach den Personen, nach den Protagonisten modelliert. Man sollte es sich unbedingt mal angucken. Also keine Ahnung, ob man die Doku ohne den Kickstarter bekommt. Ich meine, die wollen den ja jetzt erstmal aufführen und herumzeigen, aber ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie relativ wenig über die Doku gelesen. Hast du irgendwie in der Gamespresse was gelesen?
Ich lese kaum Gamespresse, muss ich ehrlich sagen.
Ja, so ein bisschen. Und ich habe eigentlich kaum was dazu gesehen. Das Spiel wurde irgendwie relativ gehypt. Einfach weil es was Neues war, ein krasses Thema. Und das in einem Spiel zu bewältigen, war natürlich nochmal so ein, hey, Spiele können das und das sein. Mhm. Aber als es dann rauskam, so von der Doku, hat man dann gar nichts mehr gehört. Obwohl es ja echt nochmal ein krasses Begleitmaterial ist.
Also mir hat der Film gut gefallen, obwohl ich es nicht gespielt habe. Hat es nochmal nahegebracht, auch dass es immer mal eben Szenen über die Entwicklung gab, aber eben auch.
Ja, zum Thema Game Design, das fand ich krass. Man sieht halt, wie er mit dem 3D-Modeler Skype, während er halt den Jungen auf dem Arm hat.
Ja.
Und ja, die Beziehung so, dass es einerseits eine Arbeitsbeziehung ist, andererseits ja aber auch was Emotionales ist und wie die damit umgehen. Das war echt krass. Ich glaube, ich finde das Spiel halt eigentlich ziemlich genial. Ich weiß noch nicht, wie ich auf diesen christlichen Part, vor allem gegen Ende hin, reagieren soll. Also wie ich damit umgehen kann soll, ob ich damit überhaupt umgehen muss, weiß ich ja nicht.
Ja, ich fand es jetzt nicht so schlimm. Sie haben ja jetzt nicht gesagt, Gottes Wille und das muss so sein. Und also sie haben es nicht in eine fanatische Richtung getrieben.
Nee, das nicht.
Ist echt, ihr Glaube hat sie unterstützt.
Aber ich glaube, es ist das erste Spiel, was ich gespielt habe, wo dieser christliche Glaube so stark vorhanden war. Und abgesehen von dem Doom Noir-Spiel.
Ich habe ja auch zwei Spiele gespielt, die von einem bekennenden Christen gemacht wurden und da kommt das gar nicht drüber.
Welche?
Eldritch und Neonstruct. David Pittman ist ein wiedergeborener Christ und interessanterweise hat er kürzlich mal einen Tweet abgesetzt, wo er gemeint hat, dass er das doch wieder stärker in seine Spiele reinbringen will, eben diese persönliche, weil eben Spiele doch sehr stark was Persönliches erzählen können, vor allem wenn man Indie-Entwickler ist und alleine in einem Spiel arbeiten kann, dass man eben sich selbst seine Persönlichkeit reinbringt.
Ja.
Finde ich okay, weiß nur nicht, ob mir als Atheist das dann nicht komisch vorkommt, so ein Spiel dann zu spielen. Also es kommt drauf an, wie die Message transportiert wird. Wenn dir da quasi gesagt wird, ja, alternativlos, nimm Jesus an, sonst kannst du dieses Spiel nicht durchspielen. Also dann natürlich habe ich keine Lust drauf.
Bei Dead Dragon Cancer war das ja nicht so. Ich meine, du hast halt auch gemerkt, es war ja eher ein positives Gefühl. Du hast ja bei Dead Dragon Cancer eher gemerkt, dass das der Familie hilft, damit umzugehen.
Das meine ich doch.
Und ich meine, das war natürlich permanent Thema, vor allem gegen Ende natürlich, wenn das Kind stirbt. Und ich meine, die waren ja dann auch in der letzten Szene, stand ja dann die Kamera und quasi außen und hat ins Haus gefilmt, an dem Tag, an dem das Kind stirbt. Also die haben ja dann dieses Fest gemacht, wo alle kamen und haben gesungen. Das heißt, die wussten ja auch, dass der an dem Tag stirbt. Das fand ich so krass.
Ja gut, das können die Ärzte wohl einfach
und haben dann so christliche Lieder eben gesungen. Und im Spiel ist es halt auch so, natürlich, du bist am Ende in der Kirche und ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, dass man irgendwie Lichter irgendwie angemacht hat für ihn und dann ist er wie aufgestiegen. Keine Ahnung. Was willst du noch
sagen? Begriffsdefinition Walking Simulator.
Genau, Walking Simulator.
Also, war das jetzt eigentlich das Spiel ein Walking Simulator? Naja, ich meine, es ist total linear.
Es ist absolut linear, du kannst ja auch nichts verändern.
Also könnte man das schon mal so definieren, du kannst einfach nichts anderes machen, als das Spiel so zu spielen, wie es der Designer vorgegeben hat.
Das Blöde an der Dragon Cancer ist, es hat Spielelemente, so Mini-Spiele.
Ja, aber wenn du es nicht machst, verlierst du nicht.
Ja, richtig. Und die nerven halt, die sind schlecht. Also ich wünschte, es wäre noch mehr ein Walking Simulator geworden, weil die sind einfach nicht gut gemacht. Die sind spielerisch sehr clunky.
Vielleicht ist halt auch der Name Walking Simulator einfach falsch, weil der ist ja eher dafür als Scherz verwendet worden
am Anfang. Naja, um das zu diffamieren. Genau. Vor allem von Leuten, die das nicht gut fanden, dass Spiele keine Spiele mehr sind, sondern eben nur noch diese Geschichten, durch die man durchläuft. Aber das Schlimme ist, ich verwende den Begriff inzwischen selbst
ja, man weiß
mangels einfach, Alternativen, weil du weißt, was gemeint ist. Aber es klingt halt immer sehr negativ. Es müsste im Prinzip noch so ein sowas wie Graphic Novel für Comics geben. Also ich weiß, den Begriff mochte ich lange auch nicht, weil ich fand es doof, dass sich diese gute neue Welle an Comics, von Comics distanziert, indem es eben diesen Fachbegriff gibt.
Ja,
von Buchverlägen extra ausgewählt, damit diese Form besteht. Und du weißt ja auch, bei in der Comic-Abteilung haben die ja jetzt inzwischen in vielen Buchläden auch was Eigenes und stehen nicht mehr bei den anderen Comics, sondern eher bei den Büchern. Und
da ist halt der Begriff einfach blöd. Okay, es ist erwachsen aus den komischen Bildern, den Comics.
Ja,
und das ist einfach nicht mehr das. Es benutzt aber dasselbe Medium. Deswegen finde ich es gut, wenn ein neuer Begriff gefunden wird.
Aber komisch, dass dann Not Games sich dafür nicht etabliert hat. Das ist ja das, was Tale of Tales quasi dafür erfunden hat.
Das war halt von denen auch promoted.
Ja, es war schon so über das Manifest und deren Seite.
Die waren wahrscheinlich wieder einfach zu krass dafür.
Du meinst, weil die mit ihrer Person zu sehr dafür standen. Naja, das Interessante ist ja, dass gerade die, die oft Tale of Tales nicht mögen, ja den Begriff Walking Simulator geprägt haben. Und der wird halt jetzt für die Art Spiele, die quasi Tale of Tales mit angetrieben haben, dass der jetzt sich fast etabliert hat.
Keine Ahnung, ob es jetzt noch groß negativ verwendet wird. Wahrscheinlich wird derjenige, der es hasst, auch mit einem neuen Begriff. Leute, die das Genre hassen, werden es auch mit dem neuen Namen hassen. Also es ist letzten Endes egal.
Aber die Frage ist halt, ob der Begriff dann weiterverwendet wird von Leuten, die den mögen. Und dass der Begriff quasi, weil ich verwende ihn halt gerade weiter, obwohl ich weiß, dass der Begriff eigentlich erst negativ gemeint war.
Das ist wie das Wort Hure. Das wurde am Anfang als Beleidigung eingeführt. Ja, inzwischen benutzen das die Prostituierten selbst, um sich
damit zu bezeichnen.
Nein, ist einfach so, dass nicht jeder Begriff, der als
ja, ist klar.
negativ eingeführt wird, auch so bleibt. Es ist eigentlich ein ironischer Begriff. Weil
ja, Simulator ist halt einfach total
weil jedes unfair Spiel,
halt auch.
Weil auch jedes Spiel das Laufen simuliert. Das ist halt
Noch ein anderer Walking Simulator, den wir beide gespielt haben, eine der wenigen Spiele, die wir beide gespielt haben, ist Beginner's Guide.
Ja.
Was wir beide ziemlich gut fanden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es zuerst gespielt.
Ja, du hast mir empfohlen, weil ich wollte es nicht spielen.
Naja, ich wusste auch überhaupt nichts über das Spiel, nur dass es gut sein soll.
Und das fand ich gut, dass man nichts weiß. Obwohl, ich frage mich halt, ob ich das Spiel mögen würde, wenn ich kein Spieleentwickler bin. Also weil diese Metaebene war für mich halt eigentlich das Wichtige an dem Spiel, dass ich mich darin wiedergefunden habe.
Ja,
klar,
für mich ja auch, deswegen habe ich es dir auch weiterempfohlen.
Also Beginner's Guide
erzählt eine persönliche Geschichte, aber diese persönliche Geschichte hat viel mit Spieleentwicklung zu tun.
Also ich glaube, die meisten werden auch Beginner's Guide gespielt haben, aber im Prinzip Beginner's Guide handelt davon, wie jemand die Spiele von einem Entwickler spielt, analysiert und im Prinzip so ein bisschen darüber reflektiert, wie die Persönlichkeit von diesem Entwickler ist und wie sie sich über die Jahre der Entwicklung weiterentwickelt hat. Oder überhaupt, wer, ja,
also Vermutung. Mehr darf man eigentlich gar nicht sagen.
Ja.
Wenn man nicht blöde Spoiler macht.
Ja, klar. Andererseits willst du auch groß erzählen, weil viel kommt ja durch das Erlebte an sich. Also das klingt dann wahrscheinlich langweilig, wenn man es eher erzählt. Also spielt Beginner's Guide, das ist ein ziemlicher Walking Simulator.
Ja,
aber es gibt ein Puzzle. Darum geht's, dass ich das...
Ja, auf jeden Fall. Du kannst nicht mal springen.
Also ja, und vielleicht noch ein besonderes Merkmal, dass es mit der Source Engine gemacht ist und dass das auch ein Thema ist.
Ja, ja. Der von Valve, Half-Life 2 und so weiter, die Engine. Und deswegen sieht das Spiel auch so aus, wie es aussieht. Das wird innerhalb des Spiels nochmal thematisiert. Was
ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt wie so durch eine Kunstgeschichte von einem Künstler sich bewegen, aber halt das Spiel im Spiel quasi erfahren.
Ja.
Es ist schon ziemlich genial. Also, ich fand es schon echt gut.
Ja, ich auch.
Stanley, also mit dem Stanley Parable-Macher zusammengearbeitet hat, wie ist der?
William Pugh.
William Pugh, der mit dem Stanley Parable-Macher zusammengearbeitet hat, der hat jetzt sein eigenes Spiel rausgebracht. Dr. Langeskov, der Tiger und der The Tiger and the Whirlwind heißt.
Ich versuch's gar nicht erst zu wiederholen, ich habe keine Ahnung.
Kann man auch empfehlen, weil es ist erstens kostenlos auf Steam erhältlich und dann ist es halt relativ witzig, weil es eben auch diesen Meta-Humor, also du spielst ein Spiel und es setzt sich im Prinzip auf einer Meta-Ebene auch wieder mit Spieler auseinander. Du kommst in das Spiel rein und es spielt aber schon jemand und deswegen wirst du halt gebeten, quasi die Effekte zu warten und in der Zeit kannst du dich ein bisschen nützlich machen. Die Idee ist ziemlich cool.
Ja, die Idee ist gut. Ich hab's auf der Amaze gespielt.
Hast du es durchgespielt?
Ja, naja, es geht ja nur eine Viertelstunde.
Ja, aber kann ja sein, dass du zwischendurch keine Lust mehr hattest oder so.
Ja, ich hatte zwischendurch keine Lust mehr, weil ich habe irgendwie diesen Developer Commentary aus Versehen freigeschaltet und das hat genervt, weil ich habe dann nicht mehr die eigentlichen Texte gehört.
Ja, das stimmt.
Und das war total bescheuert. Ich frage mich, warum die das so gemacht haben.
Na, ich habe beim ersten Mal den Rekorder, mit dem man die Kommentare an sich anhören kann, habe ich nicht mitnehmen können. Ich weiß nicht, ich habe die Taste
nicht... Du hast nicht alles angeklickt.
Na doch, ich habe alles angeklickt, aber irgendwie muss man ja geklickt halten, irgendwas E drücken oder so. Ich weiß nicht, ich habe die Taste falsch gedrückt, deswegen habe ich nicht mitgenommen.
Taste falsch gedrückt.
Ja, Mann, ich habe irgendwie Scheiß gemacht, ist ja egal. Und jedenfalls, dadurch konnte ich es nicht mitnehmen, was ja gut ist, weil sonst hätte ich das ja gemacht wie du. Er hätte mir halt versucht, diese Kommentare anzuhören, während dann aber der Erzähler noch redet. Also, das hätte man so ein bisschen als Zusatz machen sollen.
Ja, oder Mahnung, wenn du das hier aufhebst, hörst du nicht mehr die eigentlichen Texte des Spiels.
Ja, so ein bisschen dämpft der die ja ab, aber es
ist... Nö, man hört die einfach gar nicht mehr.
Ach so.
Ja. Du, ich hatte Glück, dass die Untertitel da noch funktionierten.
Okay.
Das war natürlich total bescheuert.
Das
hat voll den Witz geraubt. Schlecht.
Warte mal, haben wir jetzt noch einen Walking Simulator? Wenn wir jetzt so schon schön bei Walking Simulatoren sind?
Ja gut, ich spiele ja zurzeit noch ab und zu mal, einfach weil ich es auch geschenkt bekommen habe und es schon sehr hübsch ist, das muss man sagen. Remember Me, wo man eine Memory-Hackerin, die eben deine Erinnerungen manipulieren kann, spielt. Nämlich, ich wünschte, es wäre bei dem Thema geblieben, dass man einfach nur so Erinnerungen hackt, durch eine sehr schön gestaltete Landschaft läuft. Stattdessen haben die halt immer lauter Kämpfe und Quicktime-Events eingebaut und das ist total nervig und ich finde es sowas von überflüssig. Ich gibt bestimmt eine Menge Leute, denen das gefällt, das will ich nicht bestreiten, aber mir persönlich reicht wirklich die Schönheit von dem Spiel.
Mhm. Also ich glaube, es ist halt genau der Grund, weshalb die ganzen Walking Simulator jetzt gerade so florieren, weil du gerade bei Remember Me, wenn du sagst, dass das nur mit diesen Erinnerungsmanipulationen funktioniert, also wenn das nur hätte, wäre es halt ein cooles Spiel. Und das ist halt im Prinzip von der Mainstream-Industrie dieser Zwang ist, ein Spiel einem Genre entsprechend zu gestalten. Und dazu gehört eben dieses Kampf-Gameplay, weil wenn es das nicht hätte, würde es sich wahrscheinlich auch nicht so verkaufen und würde nicht so beworben werden. Ich meine, bei dem Spiel erinnere ich mich, das war so ein Spiel, was immer wieder zitiert wurde, weil du halt einen weiblichen Hauptcharakter hast und was immer wieder zitiert wurde, weil sich das nicht so gut verkauft hat. Und na, seht ihr, ein weiblicher Hauptcharakter und es hat sich nicht gut verkauft. Also,
ich finde, das Spiel hat jede Menge andere Probleme.
Ja, ja, genau. Und das wird dann aber gar nicht beleuchtet, sondern es ist halt nur dieses...
Ich finde auch vom Charakter her ist es völlig unwichtig, ob sie Mann oder Frau ist. Das ist ein bisschen so das Problem. Eigentlich könnte das viel mehr in den Vordergrund rücken. Die sieht halt einfach nur geil aus, hat halt enge Hose und einen Shirt an und läuft mal wieder durch die Welt, als wäre sie Gott. Halt mit den Superkräften und es ist halt völlig sinnlos.
Ja, du hast ja auch einen Walking Simulator gemacht. Wood for the Trees.
Eigentlich ist es nicht mal ein Walking Simulator, weil du auch Rätsel lösen musst.
Okay.
Bla.
Ja, aber ich finde es cool, weil ich meine, wir tun es ja beide mal ein bisschen schwer mit persönlichen Spielen. Ich bin nach der Maze immer total gehypt und will ganz viele persönliche Sachen machen und das wird dann mal ganz, ganz schnell wieder abgedämpft, weil ich finde es halt schwierig, weil ich habe auch gemerkt, dass man da so ein bisschen die Fähigkeit haben muss, sich reduzieren zu können. Und je länger du einfach schon Spiele machst, desto schwieriger ist das, finde ich.
Ja.
Und ich merke das halt gerade bei Leuten, die irgendwie neu in die Spieleszene einsteigen und Spiele machen wollen, dass die dann sofort eigentlich ihre eigene Geschichte erzählen wollen und auch können und einfach diesen Minimalismus, der dafür nötig ist, also sich eben auf die Geschichte zu konzentrieren anstatt auf die Technik, dass sie das total gut beherrschen.
Naja, das Ding ist, ich mache jetzt auch schon seit Jahren Spiele und davor immer mal Prototypen und so und ich habe es nie geschafft, das als erzählerisches Medium zu nutzen, weil ich auch nie das Gefühl hatte, eine Geschichte in mir drin zu haben, die raus muss.
Das ist ja das, dieses nicht zu sehen, was du für Geschichten hast, weil du hast Geschichten, ich habe Geschichten.
Ja, aber meine fand ich nie so interessant.
Also ich finde zum Beispiel Liebe Oma, das ist so ein Spiel, das hat mich total geflasht, als ich das... Ich habe das irgendwie auf Twitter, glaube ich, zum ersten Mal gesehen und fand es einfach visuell sehr schön und dann war das bei der Amaze war es eingereicht und ich habe es mal testgespielt, habe es mir dann gleich gekauft, weil ich es so cool fand. Ich glaube, ich habe es erst kostenlos gespielt und mir dann auch gekauft, weil ich es irgendwie...
Tja, ich habe es auch gespielt und war sehr genervt davon, dass man die Pilze nicht aufsammeln
konnte. Ja, das nervt, wenn dann schon Gameplay eingebaut ist und das geht nicht. Mich hat das auch aufgeregt, obwohl es überhaupt nicht wichtig ist. Also, liebe Oma, ist ein Spiel, bei dem Spiel geht man zusammen mit seiner Oma Pilze sammeln. Und,
nee, geht man nicht.
Mann. Und ja, sie sagt ja dann auch, oh, wir haben nur zwei gefunden.
Ja, die ersten zwei kann man noch einsammeln, genau. Die später nicht mehr.
Ist aber völlig irrelevant, weil man tauscht sich halt mit seiner Oma aus und man spielt quasi den Charakter dann nochmal in der Zukunft, wenn er oder sie, ich glaube, eher älter ist. Und ich finde das einfach extrem beeindruckend, wie jemand mit so klaren und ja, fast minimalistischen Mitteln diese Geschichte erzählt. Also es ist halt sowas von unbesonders eigentlich, also Pilze sammeln und über einen Umzug erzählen und dass ein bisschen das Leben sich dadurch ändert. Aber dadurch, dass der Fokus so gelegt ist und dass so mit diesem Wald verbunden ist und man eben die Geschichte selber erlebt, indem man ja diesen Jungen spielt. Ich weiß nicht, ich fand das echt fantastisch und das hat mir wieder mal jetzt die Augen geöffnet, wie halt Leute, wie man halt was ein Spiel erzählen kann mit Mitteln und auch mit einer Geschichte, wo ich halt gedacht hätte, nee, das reicht nicht für ein Spiel.
Das sind nur zwei Charakter-Controller, die durch eine kleine planare Fläche mit ein paar Obstacles laufen.
Ja, das ist halt wirklich so das Besondere, weil ich habe ja auch einen Wald machen wollen und habe dann aber die ganze Zeit gedacht, nein, ich habe keine Lust, ein Open-World-Ding zu machen oder ich habe keine Lust, irgendwelche Pseudobarrieren einzubauen, also entweder unsichtbare Kollisionsboxen oder halt so ein Gebirge macht man ja dann immer gern. Weiß nicht, ich hatte dann so völlig die Lust dran verloren, einen Wald zu machen, weil ich dachte, nee, das wird mir zu anstrengend. Und dann noch hier in Unity das scheiß Terrain zu benutzen und so weiter und so weiter. Und was hat er gemacht? Er hat einfach nur einen unsichtbaren Raum gemacht oder die Bodentextur ist halt der Raum. Und da sind eben die Bäume drin und man läuft durch. Natürlich kann man das Spiel entzaubern, indem man vom Weg abkommt und mal guckt, bis wohin der Wald geht. Aber letztlich macht man das ja nicht, außer wenn man es drauf anlegt. Und es funktioniert und sieht total gut aus. Und es ist technisch halt total einfach.
Na, würde es dir eigentlich reichen, wenn das Spiel selbst ablaufen würde? Wäre das krass
anders? Nee, das habe ich auch nicht gesagt.
Ich meine bloß, aber das ist doch die Frage. Ich meine, man hält ja bloß zwei Tasten gedrückt, manchmal drei.
Naja, aber du triffst ja selbst Entscheidungen. Also es ist ja wie in einem Wald, dass du mit jemandem läufst, spazieren gehst, zum Beispiel mit deiner Oma und die gibt ja ein bisschen auch das Tempo vor, aber du kannst ja selber einfach mal, oh, guck mal, dahin gehen, was ist da für ein Baum, dann gehst du in halt diese Nische, sammelst den Pilz oder sammelst ihn auch nicht und dadurch kommt es dem Erlebnis, dass im Wald herumlaufen mit einer anderen Person ja schon sehr nahe. Also liebe Oma, sehr zu empfehlen, hat den What the Fuck Award, komischerweise What the Fuck Award.
Ja gut, das haben sie ja groß diskutiert, was das eigentlich heißen soll.
Ja, aber egal, ob es nun passt oder nicht, absolut verdient, ein Amaze Award zu gewinnen.
Man darf auch nicht vergessen, dass auf der Amaze auch Dear Esther ausgestellt wurde. Das habe ich auch dort durchgespielt.
Ja.
Und gewonnen hat ja als erstes auch ein Walking Simulator, wenn man so will.
Du meinst Proteus?
Genau, damals bei der allerersten Amaze.
Das stimmt. Ich glaube schon, dass das Leute halt schon sehr anspricht. Komischerweise, weil ich glaube, manchmal ist man dann doch irgendwie satt von diesem immer gleichen Gameplay. So.
Gameplay.
Gameplay. Hat das Gameplay, dann möchte ich das nicht spielen. Naja, aber ich weiß nicht. Also es ist natürlich Quatsch, weil ich meine, gerade deswegen war ja auch so Sachen wie Super Meat Boy, Super Dark Souls haben ja genau aus dem Grund, weil das Gameplay so stark ist und sich so aufs Gameplay konzentriert wird und so hart ist. Das ist ja dann wieder so eine andere Strömung, die Leute wahnsinnig anspricht.
Ja, quasi das absolute Gegenteil sind rein abstrakte Puzzle-Games. Und die spielt man ja trotzdem auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde es immer komisch.
Ich meine, es gibt ja so eine Art Zeitgeist, was gerade Leute interessiert, was irgendwie Bedürfnisse erfüllt, was vorher nicht erfüllt wurde oder was man halt vermisst. Und eine Zeit lang war es ja so, dass einerseits Spiele, entweder war die Geschichte total bescheuert, weil sie eben sich nach dem Spiel richten musste und musste diesen komischen, kruden Regeln folgen und deswegen war vernünftige Charakterentwicklung nicht zu machen. Und deswegen denke ich, funktionieren Walking Simulator so gut. Und aber auch, weil du dich von einer Kamerafahrt zur anderen hangelst. Und das ist halt schon so ein Bedürfnis, mal was zu entwickeln, was irgendwie davon abkommt. Naja, ich finde halt, viele Spiele sind halt einmal so, naja, so Level, Level, Level. Du spielst den großen Helden. Die Szenarien sind halt total gamey. Du läufst halt manchmal von einer Kamerafahrt zur anderen. Ich weiß noch, beim Witcher 2 ist da ganz, ganz schlimm.
Okay, das habe ich auch nicht gespielt.
Ist halt ein gutes Spiel, aber letztlich, also da gibt es eine Szene, da läufst du wirklich von einer Kamerafahrt, du machst zwei Schritte und dann kommt die nächste Kamerafahrt. Und ich finde halt, das wird manchmal immer schlimmer, also gerade bei großen Spielen. ich meine, gut, danach kam Witcher 3 und die haben Open World gemacht und haben das alles wieder verändert, ja, aber dieses Prinzip, dass man halt meint, Spieler wollen was Cineastisches, ist halt völliger Blödsinn,
finde ich. Das frage ich mich, ob das nicht stimmt.
Oder ich glaube schon, vielleicht, dass es Leute gibt, die das, ich meine, das ist ja auch...
Das ist halt so das Remember Me, ist total so ausgelegt, dass wirklich jede Szene auch eine Filmszene sein könnte.
Ja, ich kann jetzt nur für mich sprechen, das ist ja das Ding. Und ich finde es halt scheiße und ich finde es langweilig.
Ich finde es auch total langweilig.
Es kann natürlich sein, dass es für die Generation YouTube und Let's Play völlig okay ist, weil wenn du eh nicht spielst, ist es dir egal, ob du das, was du siehst, selbst steuerst oder...
Vielleicht muss man auch einfach mal sehen, dass viele Spieler inzwischen einfach Konsolenspieler sind und du guckst dann halt vorm Fernseher, wenn du diese Spiele spielst.
Ja, aber trotzdem regt mich das auf, wenn ich dann nur mit meinem Controller in der Hand auf dem Monitor starre und eigentlich nichts mache.
Deswegen gibt es ja die Quicktime-Events.
Ja, genau. Das ist halt...
Ich finde das so lächerlich immer.
Ja, das ist halt diese Art Industrie.
Ich finde es halt schlimm, wie teilweise so Kaschierung von fehlendem Gameplay eben mit... Also da ist ja eigentlich gar kein Gameplay, es wird aber halt so halbwegs eingefügt, wie eben Klettersequenzen in Remember Me oder Quicktime-Events, wenn irgendwelche cineastischen Verfolgungsjagden passieren. Ganz schlimm, wie Thief 4 und in dem Tomb Raider. Finde ich ganz schlimm jedenfalls, in den neuen Tomb Raider. Und
naja, genauso wie zum Beispiel Level-Design-Fehler kaschiert werden, indem anstatt das Level so interessant zu machen, dass der Spieler den Schalter und die Tür zusammenbringt, werden ja oft Kamerafahrten gemacht.
Ja, genau.
Was ich total hasse, weil ich verliere danach immer die Orientierung, wo ich eigentlich jetzt war und wo ist jetzt diese Tür, die mir da gezeigt wurde. Ich finde das so widerlich. Also, weil es halt einfach kaschiert, dass da jemand keine Ahnung von Level-Design hat. Oder keinen Bock hat, das irgendwie vernünftig zusammenzubringen.
Ja. Es ist halt einfach, Spiele werden inzwischen mit einem ewig hohen Budget produziert, aber eben dieses Budget kann nicht in Gameplay investiert werden. Was soll da passieren? Also muss es in Grafik und Effekte.
Ja, ich frage mich halt, ob das wieder nur so ein Industrieding ist, was sich quasi selbst entwickelt hat und wo Leute dann meinen, dass es gemacht werden muss, weil es jeder macht. Und aber eigentlich gefällt es vielen nicht mehr.
Ja, ich habe ja mal die Story gehört, keine Ahnung, ob die stimmt oder nicht, aber das erste Spiel, das so richtig damit angefangen war Wing Commander. Das hat mehr gekostet, als sie einnehmen konnten.
Achso, ich dachte jetzt mit Zwischensequenz.
Ja, auch. Also das hat eben durch die große, also auf diese Fokussierung auf Effekte und Cineasmus und Zwischensequenzen mit echten Schauspielern und so weiter, hat das so wahnsinnig viel gekostet, aber jetzt musste eben jeder nachziehen, weil die Leute das plötzlich so wollten.
Das ist halt immer die Frage, dass die Weste, die ziehen nach, weil sie denken, okay, die Leute wollen das so, dabei hast du dir das Spiel eigentlich nur gekauft, zum Beispiel The Witcher, ich wollte das gar nicht so, ich habe es mir ja nur gekauft, weil ich den ersten Teil gut fand. Und die dachten halt, Spiele müssen so sein, ich meine, das ist halt ein bescheuertes Beispiel, weil im dritten Teil...
Ein gutes Beispiel ist ja immer Piranha Bytes.
Was meinst du da genau?
Naja, die unbedingt die Großen kopieren müssen mit ihren neuen Spielen, obwohl sie sich eigentlich auf viel coolere Spielerlebnisse konzentrieren könnten, indem sie einfach mal kapieren, ja, wir sind ein 20-Mann-Team und kein 200-Mann-Team.
Ja, das ist, glaube ich, immer diese Angst, dass du deine Zielgruppe nicht erreichst und dann springst du zwischen eigentlich verschiedenen, sehr voneinander verschiedenen Zielgruppen hin und her. So wie Piranha Bytes ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel dabei. Halt diese Hoffnung einerseits, dass du so Casual-RPG-Spieler erreichst, halt vor allem in den USA so, das ist ja total schwierig für Deutsche da, die Zielgruppe zu erreichen. Und auf der anderen Seite halt, ich weiß nicht, wie Hardcore-Gamer, die eigentlich Bock haben, eher wie auf das alte Gothic, du wirst nicht mehr an die Hand genommen, die Gegner sind ein bisschen schwieriger. Du musst wieder ganz viel selbst dafür tun und craften.
Ja, vor allem gibt es zum Beispiel bei Gothic, ist, finde ich, eine der Sachen so, die es heute einfach nicht mehr gemacht werden. Es gibt Gebiete, in die du darfst, in die du reingehen kannst, aber nicht reingehen solltest, weil du einfach sofort getötet wirst. Aber das wird der Spieler heutzutage als Fehler sehen und hey, warum kann ich da hin und ich werde getötet?
Ja, oder so Convenience-Scheiße, dass du halt mit einem Bosskampf dein Schwert schmieden kannst, das du brauchst.
Ja.
Ich weiß nicht, war das war Gothic 4 oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, das war nur in der Demo, aber das war so lächerlich.
Ja, das sind die neuen Teile alle. Letzten Endes viele Spiele. Ich meine, du kannst auch deine Waffen reparieren im Sprung von Skyrim und Oblivion. Und ist einfach so.
Ja, aber wir haben nicht nur, oh ja Mann, ich habe ja noch Firewatch gespielt, aber vielleicht wollen wir auch über Spiele reden, die Spirits of Xanadu, siehst du, du hast auch einen Walking Simulator gespielt.
Ja, das stimmt aber nicht ganz.
Sondern?
Naja, weil Spirits of Xanadu hat ja Gegner.
Aber du musst erst mal erzählen, was das für ein Spiel ist, weil ich glaube, das ist jetzt mal ein Spiel, das wirklich nicht jeder kennt.
Und zwar, Spirits of Xanadu hat ja Gegner und es hat Rätsel, also ist es kein Walking Simulator. Und zwar ist es eher ein Spiel, hat Gegner und hat Rätsel und deswegen ist es kein Walking Simulator. Es ist mehr ein Spiel, das sehr stark von Spielen inspiriert ist, wie System Shock 2. Aber das Coole ist, im Gegensatz zu System Shock 2 hat es keine Gegner, die neu respawnen. Deswegen, irgendwann hat man alle Roboter, die da drin rumloken, getötet und dann kann man dort sich frei hin und her bewegen. Es ist aber trotzdem aus meiner Sicht noch die ganze Zeit gruselig und atmosphärisch und das fand ich cool, wie sie das hingekriegt haben. Vielleicht einfach, wenn die Gegner von Anfang an gefehlt hätten, wäre es blöd gewesen, weil du hattest dann ständig noch natürlich noch das Gefühl, dass jemand um die Ecke auftauchen könnte.
Also du bist wie in System Shock auf einer Raumstation?
Nee, du bist auf einem Raumschiff.
Ah, auf einem Raumschiff.
Das halt einen Planeten erforscht. Und das Coole ist also, es gibt wieder mal keine menschlichen NPCs oder so, mit denen du wirklich reden kannst. Du landest dort halt und musst rausfinden, was passiert ist. So, es ist verlassen und die machen nicht, was sie machen sollen. Und die haben das sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Dieses Gefühl, auch System Shock 2 nicht total billig zu kopieren, aber halt schön viele Referenzen. Es hat, wie gesagt, auch so leicht Rätsel. Du musst teilweise die Stromversorgung wiederherstellen und so weiter. Und es hat drei verschiedene Enden. Es gibt schon einiges zu tun im Spiel.
Und es gab total viele Texte, aber die hast du nicht gelesen.
Doch, ich habe sie gelesen. Ich habe nur gesagt, in dem Moment, wo sie mir präsentiert werden, habe ich oft nicht die Lust dazu. Das ist halt das Problem. Okay. Aber ich habe sie schon gelesen. Nur teilweise kann ich mich dann auch nicht konzentrieren, weil sie halt... Zum Beispiel findest du lauter Buchseiten von einem Buch. Lose, völlig unzusammenhanglos und dann kannst du dich auch nicht voll darauf konzentrieren, okay, auf die Story. Aber zum Beispiel gab es auf dem Raumschiff nur 3 Besatzungsmitglieder und die haben Computer mit E-Mails und die liest du dir dann natürlich auch alle durch, weil du willst das Spiel ja auch durchschaffen.
Hm.
Da sind nämlich die wichtigen Hinweise drin.
Und deswegen, also warum würdest du es empfehlen, dass man es spielen soll?
Nur, es ist wirklich ein Spiel, das mir mal seit langem wieder gezeigt hat, dass man auch mit sehr einfachen Mitteln. Also die haben nicht mal Texturen verwendet. Und eben diese Reminiszenzen zu System Shock 2 fand ich sehr gut. Es war halt schon witzig. Ich habe erst, nachdem ich alle Roboter nach und nach besiegt habe, überhaupt die anderen beiden Waffen gefunden. Das war völlig sinnlos, aber es war lustig. Ich habe sogar nach dem Durchspielen nochmal gespielt. Oder zumindest weitergespielt, weil ich eben noch ein paar Achievements kriegen wollte, weil die halt teilweise mir nochmal gezeigt haben, wie viel Tiefe in dem Spiel eigentlich steckt. Gab es zum Beispiel eine kleine Konsole im Spiel, so auch eine Reminiszenz an System Shock 2. Aber halt so einen Arcade-Automaten im Spiel, den kannst du durchspielen und dann kriegst du nochmal Bonus-Minigames. Ja, und die Geschichte war eigentlich ganz cool. Und auch, dass es halt eben so ein Ende gibt, was so als das, was man erstmal denkt, ja, das ist das richtige Ende. Ich will jetzt nicht spoilern. Es gibt halt ein Ende, das du am leichtesten erreichst und das aber eigentlich ein blödes Ende ist und nur wenn du dich anstrengst, kriegst du ein...
Was heißt anstrengen?
Naja, du musst dann wirklich alle Buchseiten sammeln.
Okay. Und durch die Hinweise in den Büchern. Okay.
Genau. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber...
Ich finde es halt spannend, dass uns solche Spiele immer wieder zeigen, dass man mit Minimalismus echt gute Spiele machen kann. Also Minimalismus heißt sich auf Sachen einfach beschränken.
Ja, du sollte man
keine Texturen, keine NPCs und...
Sollte man als Zwei-Mann-Team eigentlich schon längst gelernt haben.
Ja, wie schwer uns das halt immer noch fällt und obwohl wir schon Vorträge gemacht haben, wie man sich beschränkt und woran man sich orientieren kann. Ich weiß halt selber gar nicht, woran das liegt. Ich glaube einfach, weil man halt die Möglichkeiten hat und vielleicht auch nicht bereit ist, das auf mehrere Spieler aufzuteilen. Also ich merke das jetzt bei meinem Schafspiel halt auch, dass ich dafür Ideen habe und dass die Ideen halt eher wachsen, anstatt dass ich sage, nee, ich setze das jetzt um und versuche die Idee für mein nächstes Spiel zu verwenden. Weil ich meine, das dauert ja, dass man so ein Spiel, die Entwicklung von einem Spiel dauert ja. Du willst ja nicht bis zum nächsten Spiel warten, was ja absurd ist, weil das Spiel dauert ja so lange, weil du halt die ganzen Sachen unterbringst.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber...
Also bei mir liegt es ein bisschen daran, dass ich wahrscheinlich sehr stark unterschätze, was manchmal der Aufwand ist für ein bestimmtes Element. Ich denke, ja gut, dann schreibe ich 2-3 Scripts und dann funktioniert das so halbwegs, aber du willst es ja letzten Endes auch gut machen.
Ja.
Natürlich kann man auch so Assets aus dem Asset Store kaufen, aber man will ja auch nicht wie ein sogenannter Asset Flip wirken.
Ja, das habe ich noch nie gehört.
Ja, das sind einfach Spiele, die quasi die Assets austauschen für ein... Also es gibt zum Beispiel ein Asset im Unity Asset Store, damit kann man einen Zombie-Shooter machen. Und da gibt es dann natürlich auch Spiele, die das benutzen, mehrere, und die nennt man Asset Flips.
Okay. Sind das komplette Spiele oder nur...
Das sind eigentlich fast immer komplette Spiele und teilweise tauschen die nur mal die Bäume aus oder so.
Verkaufen die sich? Hast du mal drauf geschaut, wenn du so ein Spiel siehst? Lohnt sich das? Wollen wir das auch machen?
Das lohnt sich insofern, dass dann Jim Sterling kommt mit seinen Millionen YouTube-Subscribern und sich über das Spiel aufregt, also jeder dein Spiel plötzlich kennt und es teilweise kauft, um sich darüber in den Reviews drüber lustig zu machen.
Okay.
Also in der Hinsicht lohnt sich das wahrscheinlich.
Ja, cool. Du bist der Typ, der Asset-Flips macht und durch schlechte Asset-Flips bekannt ist.
Was ich halt gesehen habe, ist zum Beispiel, dass viele jetzt so ein bestimmtes Ego-Shooter-Waffen-Script benutzen und das fühlt sich total gut an. Die Waffe kommt dynamisch rüber, bewegt sich schön, wenn man sich den Kopf bewegt.
Mhm.
Aber es wirkt dann halt sofort, ach so, ja, Unity, die haben das benutzt, okay.
Ja gut, aber das kann ja auch
wie
bei einem Plattformer sein, dass du hast so eine bestimmte Plattformer-Funktion und das ist okay, dass das so läuft. Letztlich interessiert dich halt eher die Grafik und vielleicht nochmal der
Twist. Eigentlich finde ich es nicht schlimm. Es ist halt nur blöd, dass es dann auch mit schlechten Spielen assoziiert werden kann, weil du kannst es ja einfach für $20 oder so aus dem Asset Store kaufen. Also machen das sowohl die, die es nicht so drauf haben, als auch die, die es drauf haben. Die, die es wirklich drauf haben, die schaffen es dann halt, das so hinzukriegen, dass man nicht dran denkt und eben das auch tweaken. Dabei bin ich dann doch immer manchmal ganz stolz drauf, dass manche Leute sich gewundert haben, dass Try, also unser Spiel,
mit Unity gemacht
sein soll.
Ja gut, das war aber auch oft die Frage, ist das mit Unity gemacht, oder? Ja, habe ich gedacht. Aber meistens kennen die dann halt nur Unity und fragen, also das ist einfach nur dieses Abklopfen und sich auskennen.
Ja, also ins Gespräch kommen. Aber ich meinte jetzt wirklich, manche waren echt, fanden es echt krass. Und andererseits kennen wir ja auch Leute, die nicht Unity benutzen. Tengami zum Beispiel. Und dann ständig aber gefragt werden, ist das Unity?
Ja.
Also das ist aber jetzt eine ganz andere Problematik.
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Thema mit Engines und was es für Menschen bedeutet, nicht Unity zu benutzen und warum Unity zu benutzen halt Vorteile, aber auch Nachteile hat. Eigentlich ist das wirklich ein Podcast-Thema irgendwie. Void und Meddler habe ich gespielt. Das war auch für die Amaze. Genau, das ist das Spiel, das habe ich erst gespielt und fand es dann cool.
Erzähl mal.
Weil und habe es gekauft. Das ist ein
Adventure. Ich weiß gar nicht, worum es geht.
Thema Cyberpunk. Eigentlich bedient es gerade diese Welle an 80s, Retro, Pink, Neonfarben, Trash, Miami Vice Style. Nee, nicht Miami Vice, eigentlich überhaupt nicht. Wie heißt das Spiel? Wie heißt der Film? Blade Runner, danke. Also es ist eigentlich eher so eine Art Blade Runner. Also dieser, ich finde, das kommt gerade total wieder.
Wobei ich aber Blade Runner nie mit Neon assoziiere.
Nee, aber naja gut, diese Werbung, also bezogen auf die Werbung, diese es regnet. Die Leute sind irgendwie sexy, aber es ist auch alles ein bisschen schmutzig und unpersönlich.
Deswegen Punk.
Also im Prinzip, ja, also das ist halt Void und Meddler. Ich habe nur die erste Episode gespielt, das ist ein Episodenspiel. Ich weiß gar nicht, ob die zweite schon draußen ist, ich glaube nicht. Es hat einen Pixel-Look, es ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure, wo man im Prinzip eine Art Side-Scroller die Level erkundet und dabei eben Rätsel löst, mit Leuten redet. Ich fand es ziemlich cool, wie gesagt, vom Setting her, die Musik ist enorm gut. Du hast halt diese eigentlich obligatorische Club-Szene, also Club-Tanz-Szene. Ja, und die haben auch so Menschen mit so Tiermasken, Tierköpfen. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. Also eigentlich ein bisschen nicht Miami Vice, sondern Hotline Miami. Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Und also ich fand es gut. Die Story hat mich so halb angesprochen. Das Problem ist, was ich oft bei diesen Cyberpunk-Geschichten habe, dass die Charaktere immer arschcool sind. Halt so geile Punks, weiß ich nicht, schlank, saufen die ganze Zeit, machen Party.
Was möchtest du
denn eigentlich sehen? Rüsten sich damit, dass sie halt so harte Hunde sind, dass ihnen Gefühle egal sind. Also du spielst halt ein Mädel in dem Spiel, die ihre Erinnerung verloren hat und du versuchst im Prinzip diese Erinnerungen, also Menschen, die dir dabei helfen können, diese Erinnerung wiederzufinden. Irgendwie so. Es geht halt los, dass du einen Typen im Bett hast und so, ja, whatever. Irgendwie es ist noch nicht aufgemacht oder so. Also so ganz komisch. Also so total...
Na, was würdest du denn gern für Charaktere eigentlich sehen?
Das ist halt die Frage. Das Komische ist, mir ist sie erst sympathisch geworden in der letzten Szene, wo sie sagt, ich war so erschrocken, ich habe mich eingepisst.
Okay.
Also wirklich dieses, naja, weil die ist halt die ganze Zeit so dieses, whatever, I don't care. So dieses scheiß Coole. Ich meine, nicht wie Daria, diese MTV-Serie. Die war ja auch so ein bisschen so, aber da konntest du dich irgendwie damit identifizieren irgendwie. Und jetzt geht mir das aber auf den Keks im Fall von ihr. Du begleitest sie, du versuchst, also du steuerst sie ja, du versuchst ihre Erinnerungen wiederzukriegen, aber eigentlich ist sie mir egal, eben weil sie so ein Arschloch ist.
Mhm.
Und in dem Moment, wo sie sagt, sie hatte so sehr Angst, dass sie sich eingepisst hat, plötzlich wurde sie menschlich. Da dachte ich halt, okay, vielleicht helfe ich ihr doch. Also vielleicht halt von Anfang an ein bisschen emotionaler werden. Also das ist halt dieses Problem mit diesem Cyberpunk. Das ist ja quasi dieses... Ich meine, warum ist Decker nicht unsympathisch in Blade Runner? Warum ist er dir sympathisch? Eigentlich ist er ja ähnlich.
Weil es Han Solo ist.
Ich meine, warum ist er sympathisch? Ich meine, er
macht
ja...
Ist er sympathisch eigentlich? Das ist das Ding. Auch nicht krass
sympathisch. Naja, ich habe halt oft das Problem, wenn mir der Charakter nicht durch irgendwas sympathisch ist, dann habe ich eigentlich keine Lust, ihn zu begleiten auf seinem Weg. Durch eine Serie oder durch den Film oder durch ein Spiel.
Deswegen kann ich mit Dexter gar nichts anfangen.
Der war mir nie sympathisch. Also Dexter hat nochmal ein ganz, ganz anderes Problem. Also bei Dexter hat mich eher gestört.
Aber es geht hier nicht um Serie.
Dass man so oft gemerkt hat, dass der Plot, also dass die Charaktere bescheuert reagieren, weil der Plot das jetzt in die Richtung treibt. Und das hat man zumindest in der ersten Staffel so krass gemerkt, dass ich keine Lust mehr hatte, das weiter zu gucken. Und da war er halt sympathisch, weil das ja für ihn als Problem dargestellt war. Ja. Das war ja ein Stigma. Logischerweise ist es ein Stigma, Menschen umzubringen. Und dass er damit quasi persönlich sich auseinandergesetzt hat. Das hat ihn wieder sympathisch gemacht. Ich weiß, dass du damals Chicago nicht mochtest, weil du meintest, dass die Hauptdarstellerin...
Ja, es gab niemanden, der sympathisch war.
Genau, und das hat dich gestört. Und ich finde halt, das ist schon so, wenn du keinen sympathischen Hauptcharakter hast, dass dir dann halt auch der Lebens- oder Leidensweg dieser Figur völlig egal ist. Außer die äußeren Umstände machen den durch einen Sidekick zum Beispiel sympathisch. Es gibt ja auch Arschloch-Helden, die haben aber einen coolen Sidekick und dadurch funktioniert es dann wieder.
Quasi der Watson zum Sherlock.
Ja, im Prinzip schon. Sherlock ist halt ein emotionsloses Arschloch und durch die Auseinandersetzung mit Watson wird er aber wieder, na nicht menschlich, aber... interessant.
Ja.
Weil sonst wäre er ja nur so ein Android im Prinzip, ja, so ein Übermensch. Und ich glaube halt, nur wenn du halt menschliche Probleme oder Defizite hast, dann kann ich mit diesem Charakter etwas anfangen oder wird er für mich nachvollziehbar. Oder vielleicht brauchst du auch einfach dieses Mitleidssyndrom, dass du denkst, oh Mann, die Arme, die hat nur einen Arm, jetzt will ich ihr helfen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Das ist mehr so diese kleine Jungenfantasie, der Übermensch, der keine Fehler hat, geht einfach nicht, wenn man das sehr älter ist.
Ja gut, ich glaube, das würde mich nicht stören, wenn... Also ich glaube, in einem Jump'n'Run oder so, wo du... Ich meine, selbst da wird ja immer dann noch so eine tragische Geschichte angedichtet. Und wenn es die Freundin ist, die gekidnappt wurde und du musst die retten, naja, das ist ja so
eine tragische Geschichte. Ist ja eigentlich... Der Witz ist, dass die tragische Geschichte die Prinzessin erlebt.
Ja, ja, schon.
Und der Held, der kann sich mal wieder einfach nur beweisen und erlebt eigentlich die tolle Geschichte.
Jo, aber das ist halt so die billigste, sag ich mal, Geschichte, wenn du mit dem Charakter keine Motivation erzeugen kannst, anders als dass deine Freundin entführt wurde. Ja, Walter Mettler, ich muss die zweite Episode mal spielen, um zu sagen, dass ich es geil finde, aber die Welt und die Musik vor allem ist enorm gut. Also, hat mich total gepackt.
Ja, apropos Musik, ich habe ja auch ein Cyberpunk-Spiel gespielt kürzlich.
Welches denn?
Defragmented.
Ach ja, das war wie Hotline Miami, ne?
Das ist wie Hotline Miami, aber schlechter, wenn man so will. Ich fand die Ambitionen von den Entwicklern cool, dass die eben versucht haben, mal noch was dazu zu fügen. Und zwar haben sie eben das Shoot-Gameplay von Hotline Miami mit den Gegnern, die hier rumstehen und du rennst in die Räume und knallst sofort ab oder bist sofort tot. Die haben das versucht aufzuwerten mit RPG-Elementen und ich finde, das hat nicht ganz geklappt. Okay. Vor allem, weil die ziemlich beliebig sind, die RPG-Elemente. Du hast halt einerseits Skills, dann kannst du eben dich kurz unsichtbar machen oder so, irgendwie so in die Richtung. Und andererseits sind die Waffen alle, haben unterschiedliche Werte und teilweise kennst du dich überhaupt nicht aus, hast du eine Lieblingswaffe, die irgendwann einfach nicht mehr funktioniert, weil die keinen Schaden mehr macht, weil alle ja mega stark werden mit den späteren Levels und dann musst du dich umgucken und was ist jetzt besser. Und es war irgendwie nicht gut umgesetzt, die RPG-Elemente. Ich hätte es reduziert drin gelassen, auf jeden Fall drin gelassen, weil das macht das Spiel eben anders.
Okay. Ich dachte, der Gag bei Hotline Miami war gerade, dass du nur die eine Waffe hast. Und
na, du hast, nee, du hast verschiedene Waffen.
Ja, du hast verschiedene Waffen, aber dass die... dass dieses ganze na, der Gag im Hintergrund, also das ist halt sehr abgespeckt.
Der Gag, genau, das ist genau das, was ich defragmented vorwerfe, dass es eben nicht mehr fokussiert. Hotline Miami ist super focused. Du stirbst sofort, wenn du getroffen wirst. Während in defragmented hast du natürlich dann den Schadens, also einen Health Bar und problematischerweise ist halt auch alles random based. Also wenn du jetzt getroffen wirst, kann das teilweise sein, dass du sofort stirbst oder auch nicht und dann spielst du es eben manchmal nur nochmal durch das Level, weil du kurz vor Ende stirbst, weil der Random-Generator gerade dich gehasst hat.
Okay.
Und das sollte halt nicht sein. Es sollte nicht, wenn es schon so reflexbasierend ist, sollte das auf keinen Fall daran liegen. Aber ansonsten, ja, das Spiel ist halt in jeder Hinsicht jetzt nichts super Tolles. Ich habe es halt einfach doch ganz gern gespielt, weil es eben auch eine coole Atmosphäre hatte, coole Musik, eben sehr tighte Level teilweise.
Okay.
Man schießt sich durch die Räume und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, worum die Story ging, weil okay. die haben extra so ein Visual Novel ähnliches, so ein Visual Novel ähnliche Cutscenes drin. Ich könnte jetzt überhaupt nicht mehr wiederholen, worum es ging.
Okay.
Leider. Da ist es dann doch etwas besser in Hotline Miami, wo es auch einfach mal wieder nur um eine Frau geht, die zwischendurch mal gerettet wurde und am Ende, nee, das wollte ich nicht
fragen. Ja, okay, Empfehlung für Fans des Genres.
Ja, ich habe auch auf Steam recommended geschrieben, aus
Mitleid. Gründen.
Einfach schon, dass ich es cool finde, dass sie es versucht haben. Und sie haben auch ein Update gemacht. I love
what you're trying to do.
Ja, also kann man es natürlich sehen. Man kann es natürlich negativ auslegen. Hat es schon teilweise stark Spaß gemacht, weil wir teilweise okay. auch gute Waffen gefunden haben.
Okay, letztes Spiel. Path to the Sky.
Letztes Spiel für heute.
Für heute. Ja, ich glaube, wir spielen gerade wieder viel und ich glaube, es wird nächstes Jahr wieder einen neuen Podcast geben. Path to the Sky fand ich total gut. Das ist auch so ein Spiel, was ich ziemlich lang auf Twitter verfolgt habe. Einfach, weil ich es visuell sehr schön fand. Und war dann noch überrascht beim, es ist noch ein Early Access, es ist im Prinzip ein Side-Scroller mit schwebenden Inseln, die ja Pixel-Look, die random generiert sind. Es erinnert mich, obwohl es überhaupt nicht so ist, an Risk of Rain, aber im Positiven, also du spielst es im Prinzip durch, also du spielst es und du hast random Objekte, die dir helfen, besser zu werden. Also ein Schild oder Waffen, Power-Ups, die dir helfen, besser zu werden. Und das kommt im Prinzip ein bisschen auf den Run, also auf den Zufall an, ob du cooles Zeug bekommst oder nicht. Aber ich finde halt, dass es angenehm ist und genau, du hast am Ende auch einen Endgegner. Und ich finde halt, es ist aber irgendwie wie eine niedliche Variante von Risk of Rain im Positiven. Also es ist irgendwie angenehmer zu spielen und immer noch hart, aber nicht super hart.
Risk of Rain fand ich auch unmöglich hart.
Na, bei Risk of Rain nervt mich, dass man so viel Zeit reinstecken muss, bis man einen Progress macht. Und ich muss sagen, es gibt Leute, die begeistert sowas total, aber ich empfinde es ab einer bestimmten Anzahl an Durchspielen einfach nur eine Zeitverschwendung. Ja. Wenn ich dann keinen Progress mache, nervt es mich.
Es hat teilweise schon sehr Spaß gemacht, wenn man es dazu fast gespielt hat. Super geil. Also. Aber irgendwann bin ich auch einfach enttäuscht, weil es immer noch keinen neuen Charakter freigespielt, was der nächste Level ist noch härter und macht eigentlich jetzt nicht mehr Spaß.
Ja, das ist halt das Ding, das passiert dann halt auch nicht wirklich mehr. Klar, du hast mehr Level und die sind teilweise ziemlich interessant, die Gegner sind spannend, aber irgendwie verändert sich halt auch nichts. Also es findet irgendwie keine Weiterentwicklung statt in dem Sinne. Ich weiß aber auch nicht, ob es das muss. Und ich finde halt Path to the Sky ist halt, finde ich, wie eine freundlichere Variante, wenn einem das zu hart ist. Und es macht so viel richtig. Ich find's echt schön. Und vor allem diese Flugviecher, die du hast so in Gebüschen, die du kaputt schlagen kannst, kommen so kleine Vögel raus und die folgen dir. Also es ist irgendwie alles, es hat so eine Gegnerart und alles ist irgendwas mit Vögeln.
Gibt es irgendwie ein Ziel in dem Spiel?
Das nächste Level. Also es ist wirklich, es ist wirklich ein bisschen wie Risk of Rain. Also du hast, ich finde eigentlich, ist es nicht wirklich vergleichbar, aber um so die Struktur zu verstehen. Du hast im Prinzip, um weiterzukommen, hast du den Endboss und natürlich gehst du nicht sofort zum Endboss, auch wenn du es könntest. Also natürlich, wenn Räume dazwischen sind. Du gehst in Räume, die Türen schließt, die Türen gehen zu, du musst die Gegner töten, die Türen gehen auf. Von daher ist es vielleicht ein bisschen auch wie Zelda. Und dann hast du den Endboss, wenn du den besiegt hast, immer in so einer Art Muster funktioniert der, dann kommst du ins nächste Level. Also es ist eher so ein typisches Progress-Roguelike. Du spielst, um das Weiterspielens willen. Aber ich finde es halt total schön, die Musik ist geil und sieht total gut aus und ich kann es nur empfehlen. Obwohl es Early Access ist, es ist einfach super geil. Spieler.
Also, ich sehe gerade, ich habe eigentlich in letzter Zeit kaum Roguelikes bzw. Random-Based Spiele gespielt. Das letzte, was ich in der Hinsicht gespielt habe, war Keeper Roguelike, also Keeper RL.
Ah, das Teil.
Und das finde ich echt gut. Okay, ich weiß nur nicht, ob mir die letzten Änderungen gefallen. Ich habe es jetzt auch lange nicht mehr gespielt. Aus des letzten Endes ein Dungeon Keeper, ähnliches Spiel, das aber halt offener und freier ist. Also du baust deinen kleinen Dungeon, das ist eigentlich erstmal der langweilige Part, wenn man so will. Und dann musst du eben versuchen, die Völker, die sich drumherum angesammelt haben, musst du alle auslöschen. Das ist teilweise echt schwierig. Also ich hätte es beinahe geschafft einmal, aber ich bin selbst mit all meinen Monstern dann zum letzten König da gegangen. Und die haben es irgendwie geschafft, sich auch zu leveln und wurden unbesiegbar.
Aber das ist cool. Ist das ein bisschen wie Warcraft?
Warcraft?
Im Multiplayer?
Ja, ne. Das Hauptding ist ja letzten Endes immer noch das Dungeon Keeper-mäßige. Dass du da toll dich in einen Berg hineinhaust und deine Räume baust und teilweise dich auch verschanzen musst, weil immer mal Banditen kommen, die dich angreifen und so weiter. Und du deine Gegner, deine Figuren trainieren musst. Also nicht nur wie in Warcraft deinen einen Helden, also ja. Warcraft 3.
Aber hast du nicht einen Helden? Und um den geht's so ein bisschen?
Nö, also es gibt einerseits so spezielle Kreaturen, die du finden kannst. Die sind aber letzten Endes bloß einfach nur ein bisschen stärker als deine normalen Figuren. Angelockt wieder durch verschiedene Räume und so. Und es gibt aber den Keeper. Das ist halt wichtig. Das ist im Gegensatz zum Dungeon Keeper mit dem Dungeon Herz oder so, musst du halt versuchen, deinen Keeper für immer am Leben zu erhalten, sonst endet das
Spiel. Aber das ist so ein Magier zu steuern, ne?
Das ist so eine Art Magier, deswegen ist der erstmal immer in der Bibliothek und lernt Zaubersprüche. Und ich kann den steuern, aber wie gesagt, wenn ich mit dem sterbe, ist das Spiel vorbei. Mit jeder anderen Kreatur, ich kann immer so Gruppen von Kreaturen losschicken und selber leiten. Und das ist echt cool, weil es halt wirklich diese Mischung echt gut hinbekommen hat. Dungeon Keeper, Bilden, Ressourcenmanagement und so weiter. Und dann doch immer mal losgehen, losziehen und Völker
ermorden.
Dörfer plündern.
Völkermord begehen.
Ja, das auch. Das machst du ja letzten Endes. Na gut, dann passiert halt immer so eine Scheiße, wie dass du eine Echse vom Echsenvolk tötest und dann sind die sofort deine totalen Feinde und greifen dich immer mal an. Das hat mich echt positiv überrascht.
Du hast das auf Steam gekauft, oder?
Nee, auf itch.io.
Okay.
Weil itch.io, das ist echt gut.
Ja, ich bin auch Fan. Seit ich die Liste für das Amaze Festival gemacht habe, das ist eigentlich nur so ein Spleen da, weil die meisten Spiele da einfach zu kaufen waren halt und nicht auf Steam. Das ja, bin ich total drin. Weil bei der Recherche habe ich mal gemerkt, was es da alles für Spiele gibt und es ist so geil. Es ist so eine tolle Plattform.
Ja, leider nicht sehr bekannt. Also
ja, es wird von den Entwicklern mehr gehypt als von...
Genau, ich habe heute mit jemandem drüber geredet und der meinte, naja, das kennen doch letzten Endes nur die Entwickler. Dort kaufen die Indie-Entwickler den anderen Indie-Entwicklern die Spiele ab.
Aber du hast das erzählt, es gab dieses Groupies-Bundle.
Ja, es gab zwei Groupies-Bundles bisher, die nur rein itch.io-Spiele gehabt haben. Und ich hoffe, das kommt noch mehr. Während ich zwar Bundles eher blöd finde, weil die Spiele eben nur so raushauen.
Ja. Haben wir uns nicht cool. Bundle gekauft?
Ich habe mir noch keins gekauft.
Ich habe mir das Humble Eye Candy Bundle gekauft.
Nee, ich habe mich dagegen entschieden.
Echt?
Ja, es wäre letzten Endes nur ein Spiel.
Du das Mushroom 11. Nee, Mini-Metro.
Genau, Mini-Metro.
Echt? Da hätten wir das doch zusammen kaufen können. Jetzt habe ich es gekauft.
Tja. Hey, die zusammen kaufen. Das kannst du ja jetzt immer noch kaufen.
Ja, aber dann hättest du Mini-Metro nehmen können und ich hätte Mushroom 11 nehmen
Ach,
können.
Du hast jetzt Mini-Metro aber bei dir
drin. Wie findest du das, wenn Indie-Entwickler sich Bundles kaufen und dann Keys an andere weiter verschenken oder tauschen.
Jetzt nur Indie-Entwickler oder alle Menschen?
Ja, generell auf ihren Plattformen. Das, ich finde das nämlich doof. Also ich finde es irgendwie kacke, weil das ist ja genau der Grund, warum Bundles scheiße sind. Und Indie-Entwickler haben sich damit selbst in die Fresse.
Genau, und das ist total scheiße. Und Bundles sind scheiße, Keys raushauen ist scheiße. Und deswegen wirst du die neuen Plattformen alle noch mehr hassen. Weil zum Beispiel bei Groupies ist es jetzt so, dass du auch einfach Spiele tauschen kannst.
Was?
Wenn dir ein Spiel in einem Bundle nicht gefällt, kannst du es eben zum Tausch anbieten.
Auf Groupies.
Ja.
Okay, das kannst du ja eh. Kannst du den Steam Key nehmen und tauscht es.
Ja, aber es ist jetzt wirklich direkt integriert.
Ach, das ist ein Kotzen. Ich find's wirklich, ich find's nicht gut, weil das Prinzip ist ja, dass du einen Bundle kaufst, weil dir zwei Spiele gefallen. Wenn du jetzt aber noch die verbleibenden Spiele eintauscht gegen,
ja, gut, das ist,
Spiele, die du auch magst und halt die also auch nicht kaufst,
genau,
damit beförderst du das ja noch mehr.
Genau, das Problem ist, Bundles haben sich mal eine Zeit lang echt gelohnt, weil du eben quasi immer mitgekauft wurdest. Das klingt jetzt blöd.
Ja, aber du hast aber auch Sachen entdeckt dadurch.
Genau, du hast Sachen entdeckt, aber dein Spiel wurde teilweise nur mitgekauft und es hat sich gelohnt, weil, ja scheiße, dein Spiel kostet jetzt gerade nur 50 Cent, obwohl es eigentlich 15 Dollar wert ist. Aber es lohnt sich, weil nicht jeder dein Spiel spielen wird. Und deswegen, also es lohnt sich im spirituellen Sinne.
Bundles haben, die Einnahmen sind inzwischen auch
spirituell. Und jetzt ist es halt schon so, dass dein Spiel jetzt nicht mal mehr diese 50 Cent wert ist.
Ja.
Und das ist echt traurig. Also Try kostet zwar 15 Dollar im Store, aber der Durchschnittspreis, mit dem es verkauft wurde, alle Bundles und Sales zusammengenommen, ist weniger als 4 Dollar.
Ja.
Und das ist doch echt traurig.
Ja gut, aber das haben wir ja selbst
mit zu verantworten. Aber es ist letzten Endes auch einfach die Situation, vor der wir jetzt stehen.
Jo.
Was Spiele betrifft.
Deswegen denkt nach, wenn ihr eure Spiele in Bundles tut.
Unterstützt die Entwickler.
Und fragt zumindest mal Entwickler, wie ihre Erfahrung mit Bundles ist.
Das ist das Ende, das wir
aufmachen. Es ist das Ende des Podcasts. Mit Bundles schließen wir ab. Aber hey, ich freue mich. Wir spielen heute Abend Rapture weiter. Ich bin auf das Ende gespannt.
Ich auch. Nicht sagen.
Ein Hoch auf Walking Simulator. Okay, ja, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir werden bald mal wieder schneller einen Podcast machen. Weil ich glaube, ich habe jetzt schon wieder ziemlich coole Spiele, über die ich gerne reden würde.
Die Frage ist, ob die Leute dir gerne dabei zuhören, wie du über diese Spiele
redest. Ich glaube schon, doch. Okay, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ciao. Tschüss.